Punkt 18 Uhr. Wir sagen schönen guten Abend, liebe FreundInnen des linearen Live-Radios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LoRa-Magazins. Immer Montag bis Freitag um diese Zeit sind wir für Sie da. Am Dienstag wieder mit vielen lokalen Themen und Rufus Thiel am Mikrofon. Viele PolitikerInnen, ganz gleich, ob von AfD, CDU, CSU, FDP, SPD oder den Grünen, sie alle halten die Einführung der sogenannten Bezahlkarte für Geflüchtete für richtig, um so Anreize, nach Deutschland zu kommen, zu reduzieren. Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat hingegen kritisiert die Bezahlkarte samt Bargeldlimit in Höhe von 50 Euro schlicht als diskriminierend und rassistisch.
Was damit bezweckt werden soll, ist, es den Flüchtlingen richtig schäbig zu gestalten hier. Dazu zählen noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, aber dass sie kein Bargeld oder nur 50 Euro pro Monat bekommen und dadurch sehr viele Schwierigkeiten haben, das ist schon einfach der Versuch, Geflüchtete hier zu gängeln, zu schikanieren und es ihnen möglichst hässlich zu gestalten. Das beruht auf der Prämisse, dass Geflüchtete hierher kommen, um Geld zu verdienen oder Geld zu bekommen oder sowas, was ein totaler Unfug ist. Ja, also alle wissenschaftlichen Studien zeigen, es ist nicht die Sozialleistung, die Geflüchtete hierher bringt, sondern die Leute haben ein hohes Ansehen von Deutschland und sagen, der Rechtsstaat in Deutschland, da kann ich Schutz bekommen.
Sagt Stefan Dünnwald. Mehr von ihm gleich nach unseren Nachrichten. Außerdem haben wir mit der Journalistin Katharina Mau über ihr Buch Das Ende der Erschöpfung, wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen, gesprochen. Und am Ende der Sendung sprechen wir mit Philipp Held von der Verbraucherzentrale NRW über die neue EU-Verordnung zum Entsorgen und Recyceln von Textilien. Im Bewegungsmelder geht es heute unter anderem um die Veranstaltungen Erdgas am Ammersee, was fossile Unternehmen planen und was wir dagegen tun können, um eine Greenpeace-Aktion zur Besteuerung von MilliardärInnen, um die szenische Lesung »Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen« zum 90. Todestag des Dichters und Revolutionärs Erich Mühsam. Und die Anwältin Gabriele Heinecke referiert über antifaschistische Bildungsarbeit in Betrieben sowie über ihre Arbeit als Rechtsanwältin der Familie von Uri Jalloh, der vor fast 20 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte. Wie gesagt, wir haben auch heute wieder Meldungen aus München und Bayern für Sie und mit denen starten wir jetzt.
Die Meldungen aus München und der Region.
Münchner MieterInnen droht extreme Preisanstiege. Die Mietpreisbremse müsse dringend noch in dieser Legislaturperiode auf Bundesebene verlängert werden. Ohne sie drohten sehr vielen Menschen in München noch extremere Preise, wenn sie eine Wohnung anmieten, sagt Beatrix Zurek, Vorsitzende des Mietervereins München. Auch der Deutsche Mieterbund hat gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Deutschen Städtetag Alarm geschlagen. Die Mietpreisbremse besagt, dass die Miete in angespannten Wohnungsmärkten wie München maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete bei Wiedervermietungen liegen darf. In Bayern läuft die Mietpreisbremse Ende 2025 aus. Damit sie von der Bayerischen Landesregierung verlängert werden kann, braucht es eine Verlängerung auf Bundesebene. Doch durch das Ampel-Aus ist diese nun fraglich. Die durchschnittlichen Wiedervermietungsmieten ohne Mietpreisbremse liegen in München laut einer Berechnung des Deutschen Mieterbundes im Vergleich zu denen mit Mietpreisbremse um 36% höher. Münchner Stadtrat verschläft Mobilitätswende. Mit einer Aktion haben UmweltaktivistInnen aus München heute Morgen vor dem Rathaus auf die ihrer Ansicht nach verschlafene Mobilitätswende der Stadt hingewiesen. Die Aktion richtete sich gegen die erneute Bewerbung Münchens für die Automesse IAA und die geplante Ausweitung der IAA Open Spaces in den Jahren 2027 bis 2031. Mit aufgebauten Betten im Autodesign, in denen schlafende StadträtInnen lagen, sowie einer musikalischen Darbietung eines Schlafliedes, machten die AktivistInnen auf die Dringlichkeit einer Mobilitätswende aufmerksam. Der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft des Stadtrats hat heute für eine IAA ab 2027 in München gestimmt, inklusive der Open Spaces. Da die Open Spaces Teil des IAA-Konzepts bleiben, sieht auch die Stadtratsfraktion Die Grünen Rosa Liste dies kritisch. Die Fraktion stört sich daran, dass so öffentliche Plätze wochenlang belegt werden und die IAA für die Messestände in der Innenstadt nur eine Sondernutzungsgebühr von 30 Cent pro Quadratmeter zahlt. Es gäbe kleine Obsthändler, die für ihren Stand mehr bezahlen müssten. Protestaktion, kein Geld für Ratentscheidprojekte. Am gestrigen Montag forderte das Bündnis Ratentscheid auf dem Marienplatz eine ausgewogene Haushaltsplanung unter angemessener Berücksichtigung der Gelder, die zur Umsetzung der Ratentscheidprojekte nötig seien. Denn bislang haben die amtierende Stadtregierung noch kein Geld für die Umsetzung der Ratentscheidprojekte in den städtischen Haushalt eingestellt, kritisiert das Bündnis. Im Jahr 2020 seien Investitionen von 1,6 Milliarden Euro für den Ausbau der Radinfrastruktur versprochen worden. Die streiche Rot-Grün jetzt komplett, angeblich wegen der schwierigen Haushaltslage. Gleichzeitig sähen die Haushaltsplanungen Rekordinvestitionen in andere Mobilitätsformen von über 3 Milliarden Euro bis 2030 vor. Dies stelle ein eklatantes Missverhältnis dar, welches dringend korrigiert werden müsste, so das Bündnis. Positives Zwischenfazit bei Ausbau der Tram in München. Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt, dass laut Medienberichten für alle jetzt in München anstehenden Tram-Neubaustrecken die Finanzierung gesichert sei. Dies sei für sich allein betrachtet schon ein großer Erfolg, denn damit könnten dann in Summe 3 neue Tramstrecken gleichzeitig in Bau gehen. Die Bilanz der Stadtratswahlperiode ist mit dem erfolgten Baustart der Westtangente, dem bevorstehenden Baustart der Tram im Münchner Norden sowie der durchfinanzierten Tram Johanneskirchen deutlich besser, als es angesichts so mancher Negativmeldung erscheint, sagt Andreas Barth, Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbandes Pro Bahn. Warnstreik in der Systemgastronomie. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG hat am gestrigen Montag die Beschäftigten bei McDonald's, Burger King, Nordsee und Co. in München zu einem Aktionstag vor der McDonald's-Zentrale in der Drygalski-Allee aufgerufen. Die NGG hatte die vierte Runde der Tarifverhandlungen über einen neuen Tarifvertrag Anfang Dezember aufgrund der Blockadehaltung der Arbeitgeber ohne Ergebnis bereits am ersten Verhandlungstag abgebrochen. Der Bundesverband der Systemgastronomie habe sein ursprüngliches Angebot, das bei rund 13 Euro pro Stunde in den unteren 3 Tarifgruppen gelegen habe, in der vierten Verhandlung um ganze 5 Cent erhöht, kritisiert Jana Demir, Gewerkschaftssekretär der NGG München. Die NGG fordert 15 Euro Einstiegslohn in Tarifgruppe 1. Ministerpräsident Markus Söder habe man aufgefordert, sich nicht nur mit dem Deutschlandchef von McDonald's zu treffen, sondern sich auch mit den Beschäftigten in der Systemgastronomie auszutauschen, so Demir. Das waren die Meldungen von Lora München.
Brutalst mögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil es klar macht.
Und Sie sind eingeschaltet hier im Lora-Magazin um 6:08 und einer halben Minute. Die sogenannte Bezahlkarte für Geflüchtete führt seit einiger Zeit zu heftigen Kontroversen. Wir erinnern uns, mit der Bezahlkarte können Geflüchtete nicht mehr in jedem Laden einkaufen, sondern nur in solchen, die diesen Dienst anbieten. Auf kleine Läden trifft das eher nicht zu. Und auf Flohmärkte, auf denen man billig einkaufen könnte, schon gleich gar nicht. Noch dazu dürfen Geflüchtete von dieser Karte nicht mehr als 50 Euro in bar abheben. Trotzdem halten viele PolitikerInnen die Einführung für richtig, um so Anreize für Geflüchtete nach Deutschland zu kommen, zu reduzieren. KritikerInnen hingegen bezeichnen die Bezahlkarte schlicht als diskriminierend und rassistisch. Das Münchner Bündnis, offen für eine solidarische Gesellschaft, hat eine Möglichkeit gefunden, das Bargeldlimit der Bezahlkarte legal zu umgehen. Dazu brauche es nur eine engagierte Zivilgesellschaft, sagt Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Was diese tun müsse, erläutert er im Interview mit Radio Lora München. Zunächst wollten wir von ihm wissen, wie die Bezahlkarte überhaupt funktioniert.
Nur die Bezahlkarte, die inzwischen in Bayern wohl weitgehend verbreitet wurde, den Flüchtlingen aufgedrückt wurde, und zwar denen, die keine Arbeit haben, denen, die im Asylverfahren sind oder eben geduldet sind, die bekommen eine Bezahlkarte. Das funktioniert wie eine normale Visa oder Mastercard. Mit den Ausnahmen, die Leute dürfen nur 50 Euro bar abheben. Mit der Bezahlkarte kann man keine Überweisungen tätigen, es sei denn, man geht zur Sozialbehörde und lässt das eintragen. Und dann entscheidet aber die Sozialbehörde, ob sie das macht oder nicht macht. Und mit einer Bezahlkarte können auch keine Online-Käufe getätigt werden. Also irgendwas über Amazon oder sonst wie was geht eben auch nicht. Die Bezahlkarte kann im Wesentlichen benutzt werden, um im Supermarkt, beim Bäcker, beim Metzger, ich weiß nicht was, Gemüsehändler, sofern Sie Lesegeräte haben für die Bezahlkarten, einzukaufen.
Naja, aber da muss ich gleich einwenden, im Bäcker ist oft so ein Limit, 5 Euro, 10 Euro, sonst kannst du mit der Karte gar nicht einkaufen. Und es gibt viele andere Läden, Secondhand-Läden zum Beispiel, wo es schön billig ist, oder Flohmärkte, kann man sich das auch stecken.
Genau, wir haben eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren anhängig zu diesen Einschränkungen, die mit der Bezahlkarte einhergehen. Diese Einschränkungen sind ja bewusst gemacht worden auch, ja, komme ich gleich nochmal zu. Und die haben aber eben negative Effekte, dass in ganz vielen Einrichtungen, Orten immer noch Bargeld lacht und Kartenbezahlung nicht möglich ist. Bei vielen diesen ethnischen, afghanischen, chinesischen Supermärkten zum Beispiel. Manchmal eben auch beim Bäcker oder bei anderen Dings, wo so ein Limit ist, und bei Flohmärkten und anderen informellen Veranstaltungen, wenn die Kinder ihr Kopiergeld oder sowas oder Geld für den Ausflug bei der Klassenlehrerin abgeben müssen, dann geht das nicht mit Bezahlkarte. Man kann es ja auch nicht überweisen. Man müsste dann quasi überweisen, hier Konto, Schulausflug, du müsst zum Sozialamt gehen und das eintragen lassen. Das ist sowas von bescheuert und hirnrissig. Und man kann sich jetzt auch schon vorstellen, wie sehr die Bürokratie beschäftigt ist mit diesem ganzen Ding. Ja, das ist kein Bürokratieabbau, das ist ein Bürokratiemonster. Und die Staatsregierung weigert sich beharrlich, die Kosten offenzulegen. Ja, die Staatsregierung sagt, wir zahlen alles und deshalb können die Kommunen auch nicht wirklich aufmucken. Aber zu den Kosten bekommen wir keine Auskunft.
Das heißt, ihr geht davon aus, dass das mit dieser Bezahlkarte wesentlich teurer geworden ist für die SteuerzahlerInnen?
Letzten Endes, da wo die Leute ihr Geld bar ausbezahlt bekommen haben, und das war auch noch in einigen Sozialämtern Bayerns durchaus der Fall, da ist das wahrscheinlich kein großer Unterschied. Aber da, wo die Leute ein Konto einrichten konnten bei der Stadtsparkasse und das Geld ihrer monatlichen Unterstützungsgelder darauf überwiesen bekamen, da war das natürlich super easy. Und jetzt gehen die Überweisungen nicht und muss quasi für jede Überweisung, für jeden Extrapunkt, wo man bezahlt den Anwalt oder ich weiß nicht was, muss man zum Sozialamt rennen. Und auch wenn die Karte gesperrt ist, ja, zweimal einen falschen PIN eingegeben, ist das Ding gesperrt. Oder wenn man jetzt irgendwie mal ein paar Nächte in der Unterkunft nicht war, dann wird die Karte gesperrt. Ja, das sind lauter so Sachen, die unglaublich viel Geld kosten. Hinter den ganzen Sozialämtern, die diese ganzen Änderungsgeschichten verwalten, aufnehmen müssen, steht dann noch der Kartenbetreiber, ja, der mit jeder dieser Änderungen einfach auch nochmal das eintragen muss auf die Bezahlkarte. Man muss dann irgendwie auch noch gucken, es gibt eine räumliche Begrenzung in vielen Fällen. In manchen Fällen ist die einfach illegal, weil die Personen sich in Deutschland frei bewegen können und dürfen aber nur in Bayern mit der Bezahlkarte zahlen. Insgesamt zeigt das, glaube ich, ganz gut den Irrsinn, der mit dieser Bezahlkarte einhergeht. Und dann würde ich gerne noch vor Weihnachten ein bisschen so ein Punkt loswerden. Die CSU verhindert und auch die Ampelregierung, ja, die macht das ja bundesweit, die verhindern, dass Leute jetzt der Mama irgendwie Geld schicken können zu Weihnachten, ja, oder zum Geburtstag, oder? Mama, die nicht in Deutschland ist, ja, die kann auch in Jordanien sein, im Flüchtlingscamp, ja, die kann auch in Italien sein oder in Griechenland, ja, das alles geht nicht mit einer Bezahlkarte. Ja, also ganz normale Dings, wo man sagt, okay, ich spare mir ein bisschen was ab und schicke mal, weiß nicht, 30 Euro, 50 Euro schicke ich jetzt mal an meine Family, damit die zu irgendeinem Fest, muss nicht Weihnachten sein, kann ja auch Neujahr sein oder so, damit die ein bisschen Geld haben, damit die sich was zu essen kaufen können, irgendwie einen Kuchen kaufen können oder sowas. Ja, geht nicht, ja, geht einfach nicht.
Sollte das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und kein Problem auch. Da regen sich ja die Leute besonders viel darüber auf, dass man Geld seinen Verwandten schickt. Und vor allen Dingen die Beträge halten sich in Grenzen, vermute ich mal.
Ja, die Beträge halten sich sowieso in Grenzen. Wenn es um Rücküberweisungen geht, ja, dann ist das Gros der Rücküberweisung, und das sind Milliarden, das kommt von EU-Bürgern in andere EU-Staaten. Ja. Das heißt, irgendwie Portugiesen, die hier sind, die schicken Geld nach Portugal, um dort, weiß ich nicht, irgendwie ein Haus zu bauen, ihren Lebensabend vorzubereiten oder die Familie zu pampern. Ja, das. Und dann gibt es noch die Leute, die arbeiten, ja, die schicken dann auch Geld nach Hause, auch in Drittstaaten, nach Afrika, nach Asien, sonst wie was. Aber das sind Leute, die arbeiten, ja, die haben dann vielleicht einfach auch 300 Euro über oder so. Ja, und Geflüchtete kriegen insgesamt nur 300 oder 400 Euro. Das heißt, davon sich 50 Euro abzusparen, ist einfach schon eine Leistung. Und wenn man die jetzt an die Familie schicken will, dann finde ich da nichts Anstößiges, finde es tatsächlich eher sehr moralisch verantwortlich. Ja? Und unsere christlich-soziale Regierungspartei, Mitregierungspartei, müsste sich da mal fragen lassen, inwieweit das jetzt mit ihrem Familienbild noch korreliert.
Was will eigentlich die CSU? Und du hast es schon erwähnt, man darf da oder kann da nicht nur die CSU nennen, die CDU, die FDP, die Grünen, die SPD, du hast die Linke ausgenommen. Was wollen die damit bezwecken? Man kennt ja den Spruch von Scholz, wir müssen im großen Stil abschieben, glaube ich, hat er gesagt. Ist das jetzt alles dieser Drucksituation geschuldet, dass die AfD da im zweistelligen Bereich zwischen 18% und 30% sich bewegt, bei den Wahlumfragen, auch bei den Wahlen in Ostdeutschland, dass man sich so genötigt sieht, eine solch repressive Aktion zu starten?
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also Söder sagt ja auch irgendwie eher harte Kante gegenüber der AfD und prügelt auf die Grünen ein, ja, nicht auf die AfD. Von daher kann ich mir da keine richtige Meinung bilden. Was damit bezweckt werden soll, ist, es den Flüchtlingen richtig schäbig zu gestalten hier. Dazu zählen noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, aber dass sie kein Bargeld oder nur 50 Euro pro Monat bekommen und dadurch sehr viele Schwierigkeiten haben, das ist schon einfach der Versuch, Geflüchtete hier zu gängeln, zu schikanieren und es ihnen möglichst hässlich zu gestalten. Das beruht auf der Prämisse, dass Geflüchtete hierher kommen, um Geld zu verdienen oder Geld zu bekommen oder sowas, was ein totaler Unfug ist. Ja, also alle wissenschaftlichen Studien zeigen, es ist nicht die Sozialleistung, die Geflüchtete hierher bringt, sondern die Leute haben ein hohes Ansehen von Deutschland, ja, und sagen, hier der Rechtsstaat in Deutschland, Da kann ich Schutz bekommen. Was ja auch stimmt, die Anerkennungsquoten Schutzbedürftiger, die sind bei über 60%. Also 2 von 3 Geflüchteten werden anerkannt in Deutschland. Und das ist, finde ich, bei allen Schäbigkeiten, die sonst wie auf Geflüchtete hier warten, finde ich das einen stabilen Wert. Ja? Mhm. Und diese Gängelung und Schikane ist einfach ein Zeichen, nicht nur an die Geflüchteten oder weniger an die Geflüchteten tatsächlich sogar, sondern an die Einheimischen. Schaut, wir können auch hässlich, ja, wir können auch schäbig. Und wir zeigen, dass zwischen euch, Deutschen und den Geflüchteten, die da kommen und auch Schutz wollen und hier bleiben wollen, dass wir da einen deutlichen Unterschied machen. Wobei man vorsichtig sein muss, ja, weil es gibt schon Überlegungen, wie kann man eben auch, also aus der Union, wie kann man eben auch solche Sachen wie Bezahlkarte, Einschränkungen dessen, was man kaufen kann und wie man bezahlen kann, auch für Bürgergeldempfänger aktiv werden zu lassen. Ja, also da ist irgendwie, die Grenze ist nicht geschlossen zwischen den Geflüchteten und anderen Gruppen, die man ausgrenzen will. Und so ein Thema, was bei der Bezahlkarte noch ganz wichtig ist und eben auch unterbelichtet ist, ist eben, dass die Betreiber von diesem Bezahlkartensystem sich eine goldene Nase verdienen und ganz viele Sachen, also auch diese Bezahlkarten, die basieren auf Master oder Visa, 2 amerikanische Firmenkonsortien, wo jetzt staatlicherseits die Verbreitung von diesen Systemen, die zwangsweise Nutzung dieser Systeme eben auch noch unterstützt wird. Ja. Und da mal gucken, was haben wir da für wirtschaftliche Folgen, wer verdient an diesen Sachen und wollen wir das tatsächlich auch haben? Das wäre auch mal eine lobenswerte Forschungsrichtung.
Es gibt eine Möglichkeit, die Bezahlkarte bzw. das Bargeldlimit der Bezahlkarte ganz legal zu umgehen. Legal, das sagen unter anderem das Bündnis Offen für eine solidarische Gesellschaft. Das sagt wahrscheinlich auch der Bayerische Flüchtlingsrat, der damit dabei ist. Erklär doch mal, wie funktioniert denn dieses System? Das nennt sich Kartentausch. Beschreib mal.
Zuerst mal zur Frage des Legalen. Ja, wir haben die Bestätigung sowohl des bayerischen Innen- als auch des bayerischen Justizministeriums, dass rechtlich gegen diesen Kartentausch nichts zu machen ist. Ja, das heißt, wir übertreten damit keine Gesetze, wir laden nicht zu rechtswidrigen Aktivitäten ein. Die CSU versucht, das Bündnis Offen, dem Bayerischer Flüchtlingsrat Bellevue, ja, eine Welthaus und viele andere angehören, in eine Schmuddelecke zu drängen, um quasi die Rechtmäßigkeit dieses Kartentausches in Zweifel zu ziehen. Es ist nicht so. Es ist eine ganz legale Sache. Bei dem Bezahlkartentausch ist es wirklich, es verdient niemand dran. Es wird 1:1 getauscht. Eine 50-Euro-Gutscheinkarte wird getauscht gegen einen 50-Euro-Geldschein. Und da ist nichts irgendwie Anrüchiges oder sonst wie was dran. Ich habe eben schon gesagt, wir haben gute Motive, diese Schikanekarte, wie wir sie auch nennen, zu unterlaufen, zu umgehen. Und unsere moderaten Versuche, ja, jeder Geflüchtete kriegt tatsächlich nur 50 Euro, also oder einen Tausch in Höhe von 50 Euro, weil das ansonsten gar nicht zu leisten ist. Damit verdoppelt sich der Bargeldbetrag, es sind aber trotzdem nur 100 Euro. Ja, das ist jetzt auch nicht so, dass man da große Sprünge mitmachen kann.
Sag doch mal, wie läuft das konkret ab? Wie kommt der Geflüchtete an seine 50 Euro Bares?
Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Das eine ist, und das favorisieren wir sehr und begrüßen das, jemand tut sich mit einem Geflüchteten oder einer geflüchteten Familie zusammen, sagt, wir müssen sowieso unsere Einkäufe machen. Wir machen die häufig bei Edeka oder Aldi oder Lidl. Und wir gehen jetzt mit euch gemeinsam einkaufen oder wir kaufen mit eurer Bezahlkarte ein und geben euch das Geld, was wir ausgeben, dann in Cash. Das ist, auch jenseits der 50-Euro-Kiste, das ist das Charmanteste. Man tut sich zusammen, man geht gemeinsam einkaufen. Die Geflüchteten kriegen das, was die Einheimischen oft mit der Karte bezahlen, in Cash. Und das ist eine Win-Win-Geschichte ohne viel Aufwand für alle Beteiligten, wenn man so auf der Ebene lokaler Initiativen, Nachbarschaftsgruppen und so weiter. Das andere, was in Hamburg angestoßen wurde tatsächlich und wir in München relativ zügig übernommen haben, was aber jetzt in allen, na stimmt nicht, über Franken fehlt tatsächlich. Also Bayreuth müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten oder Bamberg. Sonst gibt es überall in Augsburg, in Würzburg, in, ich glaube, Aschaffenburg auch, in Regensburg, in Rosenheim. Jetzt wird in Passau was gestartet. In Kempten gibt es einen allerdings nicht ganz öffentlichen Tausch. Und da gehen wir davon aus, dass in vielen Orten eben diese Tauschgeschichten nicht öffentlich sind, weil sie auch nicht politischen Gegenwind erzeugen wollen, sondern einfach den Geflüchteten helfen wollen. Da gibt es eben diese lokalen, eben schon erwähnten Tauschringe, Tauschgelegenheiten. Das geht über WhatsApp oder eben so über einen persönlichen, direkten Kontakt. In München haben wir inzwischen 7 oder 8 Tauschstellen. Manche Stellen sind dann nochmal geöffnet, nur wo man Gutscheine kaufen kann, bekommen kann und dann das quasi das Bargeld da lässt. Das Bargeld fließt dann wieder zurück an die Stellen, wo Geflüchtete hinkommen können. Die kaufen mit ihrer Bezahlkarte im Supermarkt einen Gutschein, sagen wir mal einen Rewe-Gutschein, 50 Euro, bringen den zum Beispiel ins Bellevue. Montags ist das Bellevue-Café geschlossen. Das wird geöffnet für die Geflüchteten und für Ehrenamtliche, die dort die Gutscheine der Geflüchteten entgegennehmen, denen jeweils eben diese 50 Euro für einen 50-Euro-Gutschein geben, sodass Geflüchtete wenigstens da mal 50 Euro mehr haben. Das passiert im Eine-Welt-Haus, in dem linken Büro, in der Buchhandlung Glitsch, an 7 Stellen, im AKA das in Haidhausen.
Kann man sicher auf der Internetseite von...
Genau, offen-münchen.de, da finden sich alle aktuellen Tauschstellen.
Jetzt habt ihr ja das Placet, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal leicht übertrieben, des Justizministeriums und des Innenministeriums bekommen. Diese Bezahltauschaktion ist rechtens, aber das lässt die CSU anscheinend nicht ruhen. Ihr habt am 12. November eine Presseerklärung herausgegeben. Da steht drin, dass der Arbeitskreis Juristen in der CSU drohe, juristische Wege zu suchen, um die solidarische Praxis zu kriminalisieren. Die Stadtratsfraktion der CSU in München möchte zudem prüfen, ob Einrichtungen, in denen Gruppen den Gutscheintausch anbieten, die städtische Förderung entzogen werden könne. Was ist da der Stand der Dinge? Gerade zu dieser Stadtratsfraktion der CSU, die da die städtischen Einrichtungen überprüfen will.
Von den jungen Juristen der CSU haben wir seitdem nichts mehr gehört, seit dieser Ankündigung. Die Stadt München, Sozialreferat, die Frau Schiwi hat, ich glaube gestern wurde es in der Rathausumschau veröffentlicht, geantwortet auf die Anfrage der CSU-Fraktion. Und zur Frage, kann man den städtisch unterstützten Einrichtungen die Gelder entziehen, weil sie bei der Bezahlkarte mitmachen, sagt die Stadt einfach nein, Punkt. Und weist auch die Verantwortung für irgendwelche Sanktionen, Einschätzungen, was ist da legal und wie und sonst wie was von sich, dass die Stadt ist ausführendes Organ, das Ganze hat der Freistaat angeordnet. Wenn irgendjemand was machen sollte, wollte, dann müsse das der Freistaat sein und nicht die Stadt München. Und das finden wir schon mal eine ganz klare Ansage. Es ist tatsächlich, weil auch rechtlich nicht wirklich was zu machen ist und es rechtlich sehr sauber ist und ich finde auch ethisch auch sehr sauber ist, diesen Bezahlkartentausch zu machen, versucht die CSU vor allen Dingen irgendwie so umeinander zu schmutzeln. Ja? Also versucht Zweifel zu säen, ist das jetzt rechtmäßig oder ist das irgendwie dann doch irgendwie ja, illegal oder... Dann sagen sie, wir haben einen demokratisch gefällten Beschluss, dass wir die Bezahlkarte einführen müssen. Und deshalb ist jeder Widerstand dagegen ist quasi moralisch verwerflich. Ja? Da können wir nur lachen. Ja? Das ist unglaublich schlechte Politik, was da gemacht wird. Und ich finde, Leute, seien Sie alle eingeladen, Söder ans Knie zu treten. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie man der Ausgrenzungs- und Schikane- und Gängelpolitik der Staatsregierung wirklich was entgegensetzen kann. Nicht viel, aber jedes bisschen hilft. Und wir sehen jetzt gerade in Freising wird jetzt gerade ein neues Büro aufgemacht und so weiter. Wir sehen, dass sich auch der nicht die Bezahlkarte, die ist schon ausgerollt, wie das also im Behördendeutsch heißt, sondern auch, dass der Bezahlkartentausch so langsam sich in Bayern ausrollt. Und das finden wir sehr gut.
Sagt Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Mehr Infos zum Tauschsystem gibt's unter offen-bleiben-muenchen.de. Laut einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung vom 1. Dezember sei nun auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, und die Staatsanwaltschaft Regensburg zu dem Schluss gekommen, dass mit dem Kartentausch kein Straftatbestand erfüllt ist. Ein örtlicher CSU-Bundestagsabgeordneter hatte um Klärung gebeten. Ob das die Christlich-Soziale Union CSU auf sich sitzen lassen wird? Vermutlich nicht.
Der Bewegungsmelder für München.
Und wir starten mit einem Hinweis auf eine Online-Veranstaltung für heute 19 Uhr. Erdgas am Ammersee, was fossile Unternehmen planen und was wir dagegen tun können. Darüber referiert Saskia Reinbeek, die Energieexpertin von Greenpeace Bayern. Der kanadisch-deutsche Investor Genexco Gas will in der Nähe des Ammersees nach Erdgas bohren. Die erste Probebohrung ist für Anfang 2025 angesetzt. Im Visier ist die gesamte Region zwischen Lech und Ammersee, trotz Energiewende und Klimakrise. Saskia Reinbeck hat die zivilgesellschaftlichen Proteste gegen die Gasbohrung von Anfang an begleitet. In ihrem Vortrag wird sie einen Überblick über die Lage vor Ort und die nächsten Schritte geben. Heute, 10. Dezember um 19 Uhr im Münchner Zukunftssalon, Goethestraße 28, sowie online im Livestream. Bitte anmelden noch kurz vorher unter protect-see-planet.de/Veranstaltungen. Mit einer interaktiven Weihnachtsaktion informiert Greenpeace München am morgigen Mittwoch über die Chance einer fairen Besteuerung von MilliardärInnen. Mit einem 2,30 Meter hohen Wünschetannenbaum und einem Weihnachtsmann treten die KlimaschützerInnen mit PassantInnen in den Austausch darüber, wie eine solche Steuer klimaschutzgerechter machen könnte. Der durch Geldsäcke an der Spitze gekrümmte Baum symbolisiert die extreme Vermögensungleichheit zugunsten der Superreichen. Die BürgerInnen sind eingeladen, den Baum mit Wünschen für eine klimagerechte Zukunft zu behängen, die aus einer Milliardärsteuer realisiert werden könnte. Bundesweit gehen in der Adventszeit Greenpeace aktiv in 22 Städten mit dieser Aktion auf die Straße. Der Termin in München ist morgen Mittwoch von 16 bis 20 Uhr auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit. Das Konzept von Greenpeace für eine Milliardärsteuer finden Sie unter greenpeace.de. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen, heißt Lügen. So der Titel der Veranstaltung zum 90. Todestag des Dichters und Revolutionärs Erich Mühsam. In der szenischen Lesung mit Texten von Zenzel und Erich Mühsam sowie Fotos, Musik und Dokumenten werden die Biografien von Zenzel und Erich Mühsam, das literarische Werk, der gemeinsame Kampf gegen Krieg und für die Münchner Räterevolution, ihr Einsatz für politische Gefangene und ihr unermüdlicher Widerstand gegen den stärker werdenden Faschismus beleuchtet. Morgen Mittwoch um 19 Uhr in der Seidelvilla Nikolaiplatz 1b, wie passend im Zenzel-Mühsam-Saal. Und mehr Veranstaltungen, die gibt's bei uns in einer guten Viertelstunde. Das Ende der Erschöpfung. Wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen? So der Titel eines Buchs der Journalistin Katharina Mau, welche im Mai 2024 erschienen ist. LoRa-Mitarbeiterin Renate Börger hat mit Katharina Mau über ihr Buch gesprochen.
Das Ende der Erschöpfung, da wäre jetzt interessant, was sich unsere Hörerinnen so alles darunter vorstellen. Eine persönliche, eine wirtschaftliche Erschöpfung, politische Erschöpfung, eine ökologische Erschöpfung. Wie meinst du das, Katharina? Weil der Buchtitel ist ja dann schon sehr leidtragend, leidführend, leitend, leidtragend mit D.
Ja, also ich sehe das einerseits auf der ökologischen Ebene. Also wir haben mit der Art, wie wir wirtschaften, haben wir unseren Planeten irgendwie erschöpft. Und auf der anderen Seite auch diese persönliche Erschöpfung, die, glaube ich, ganz viele von uns spüren, sei es einerseits wegen der ganzen Krisen, von denen wir umgeben sind, aber andererseits auch, ja, irgendwie auf die Reihe zu kriegen, sich um Kinder zu kümmern, zu arbeiten, Freundinnen zu treffen. Und das hängt auch damit zusammen, wie wir unser Wirtschaftssystem gestalten.
Inwiefern?
Da machen wir jetzt gleich schon den großen Bogen auf. Jetzt ist ja das Ziel von Wirtschaften, dass das Bruttoinlandsprodukt wächst. Das heißt, wir müssen möglichst viel produzieren, möglichst viel konsumieren, damit die Wirtschaft wächst. Und wenn wir aber jetzt den Fokus stärker darauf legen, was brauchen wir eigentlich, was brauchen Menschen, damit es ihnen gut geht, dann können wir ganz anders über das Wirtschaftssystem nachdenken. Und dann, ja, fragen wir uns vielleicht auch, müssen wir überhaupt so viel arbeiten oder können wir nicht eigentlich weniger arbeiten und vielleicht auch weniger konsumieren, aber dafür mehr Zeit haben.
Langlebigere Produkte, weniger Verschleiß und vielleicht uns ein bisschen auch mäßigen und mehr regional. Also vielleicht müsste man gar nicht so viel weniger arbeiten, aber vielleicht sinnvoller. Also wir müssten ja vielleicht dann auch wieder mehr das tun, was heute sehr teure Maschinen tun. Aber jedenfalls ist es so, dass der Untertitel deines Buches heißt, wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen, also ohne Wachstumszwang, so wie du es jetzt beschrieben hast. Im Kapitalismus müssen wir wachsen und immer mehr produzieren. Und da aus diesem Teufelsrad rauszukommen, wäre eine attraktive Perspektive, auch um weniger erschöpft zu sein. Ja, das Ende der Erschöpfung. Das Buch besprechen wir jetzt und die Katharina stelle ich jetzt vor. Katharina Mau, Journalistin, 31 Jahre alt, hat studiert International Economics. Da wollte ich dich jetzt gleich mal fragen, was ist denn das?
Das ist eigentlich VWL, aber es gab noch eine Sprache dazu und deswegen heißt es dann International Economics. Aber es ist eigentlich Volkswirtschaftslehre.
Und da ist auch mal interessant, das wissen vielleicht nicht alle HörerInnen, dass Volkswirtschaftslehre ja doch was ganz anderes ist als Betriebswirtschaftslehre. Mit gesundem Menschenverstand könnte man sagen, Volkswirtschaftslehre betrifft das Gesamte der Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftslehre betrifft mehr die Unternehmen und die einzelnen Teilnehmer einer kapitalistischen Ökonomie, oder?
Ja, genau. Also die Volkswirtschaftslehre guckt einfach mehr so von oben drauf und beschäftigt sich mehr mit dem großen Ganzen. Und das wollte ich auch verstehen, wie funktioniert eigentlich unser Wirtschaftssystem. Und das hat dann so semi geklappt nach dem Studium, aber ja, damals habe ich mich deshalb für das VWL-Studium entschieden.
Und hattest du denn, du hast dich ja jetzt doch recht kapitalismuskritisch dann entwickelt und war denn in deinem Studium genug Kritisches zu finden oder war das knall neoliberal ausgerichtet?
Nee, es war sehr neoliberal und wir haben dann es gab so eine Hochschulgruppe, in der ich war, wo quasi die ganzen verzweifelten VWL-Studierenden sich so getroffen haben, weil wir alle so gesagt haben, wir haben dieses Studium angefangen, weil wir was verstehen wollten, weil wir irgendwie auch eigentlich die Welt, so naiv wie man vielleicht mit 19 ist, wollten wir die Welt ein bisschen besser machen. Und dazu muss man ja erstmal verstehen, wieso ist sie dann so ungerecht. Genau, und dann haben wir außerhalb des Studiums, innerhalb dieser Hochschulgruppe, haben wir angefangen, uns mit so alternativen Wirtschaftsmodellen zu beschäftigen, aber nicht im Studium.
Wo hast du studiert? War das in München?
In Tübingen.
In Tübingen, okay. Und du hast inzwischen dich dann aber auch entschieden, Journalistin zu sein. Hast du denn das auch zusätzlich dann noch studiert oder bist du das einfach aus eigener Kraft und Motivation dann geworden?
Also ich wollte davor schon, ich wollte schon seit der 10. Klasse, als ich in der Schülerzeitung war, Journalistin werden. Und habe dann aber gehört, dass es ganz sinnvoll sein kann, ein Fach erstmal zu studieren, also jetzt Wirtschaft in meinem Fall. Und dann habe ich über Praktika, über Mitarbeit in der Lokalredaktion so ein bisschen den Fuß in den Journalismus bekommen und war dann hier in München an der Journalistenschule und habe da dann so die journalistische Ausbildung am Ende gemacht.
Was dich dazu gebracht hat, dass du jetzt so eine Art Wissenschaftsjournalistin bist und Wirtschaftsjournalistin. Du arbeitest auch für die Süddeutsche Zeitung, für Zeit Online und auch für das Wissenschaftsmagazin Quarks. Und in deinem Buch bist du aber recht eigenwillig kapitalismuskritisch. Also für mich war das sehr interessant, weil es mir eine gute Art oder eine gute Brücke zu sein scheint zwischen diesen klassischen linken Bewegungen und den ökologischen Bewegungen und aber auch den neuen Bewegungen, die sich da nennen Degrowth, also weg vom Wachstum, also Entwachstum oder Schrumpfen sogar, und Commoning, also Commons, öffentliche Güter, und Postwachstum. Das sind ja alles so Bewegungen, auch die feministische Ökonomie, die jetzt nicht so klassisch links ist, aber doch sehr stark auch dieses Wirtschaftssystem kritisieren. Und da bist du jetzt so als Ökonomin für mich dazwischen eine sehr gute Brücke mit eben ökonomischem Sachverstand und aber doch einer sehr starken Motivation und Haltung, die du mitbringst. Kritische.
Ja, ich würde auch sagen, ich bin in dem Buch ein bisschen kritischer oder deutlicher, als ich es jetzt in meinen journalistischen Beiträgen bin. Und ich glaube, es ist auch okay, weil einfach ein Buch nochmal so ein anderes Format ist. Und ja, also ich glaube, es hilft mir auch, dass ich Wirtschaft studiert habe, um so ein Stück weit ernst genommen zu werden, kann man fast sagen.
Ja, stimmt. Ich habe dich in diesem Buch von der ersten Zeile an sehr ernst nehmen können, das stimmt. Wir wollen jetzt dieses Buch auch noch ein bisschen kennenlernen und lesen daraus auch vor. Du liest die Zitate selber vor und da fangen wir mal mit einem an. Was beginnt mit deiner Oma?
Hätte man meiner Oma in der Schule erzählt, dass ihre Enkelin einmal ein kleines Gerät haben würde, mit dem sie fast überall Filme sehen, Nachrichten schreiben und Fotos machen kann, hätte sie es wahrscheinlich nicht geglaubt. Neue Erfindungen können unser Leben komplett verändern. Und es hat immer neue Erfindungen und Technologien gegeben. Könnten wir also nicht einfach darauf vertrauen, dass wir schon noch die Supertechnologie finden, die CO2-Emissionen aus der Luft saugt, sicher, günstig und ohne schädliche Nebenwirkungen? Zum einen wäre es fahrlässig, das Überleben von Millionen von Menschen vom Zufall abhängig zu machen. Zum anderen fehlt uns die Zeit. Selbst wenn es demnächst zu bahnbrechenden Erfindungen käme, dürften Jahrzehnte vergehen, bis diese sensationellen Öko-Ideen marktreif wären, schreibt die Journalistin Ulrike Herrmann. Diese Zeit haben wir nicht. Oder wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, bei der Klimakonferenz 2022 sagte, wir sind auf einem Highway in die Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal.
Ja, und wir führen ja dieses Gespräch heute, im Hintergrund ist die Klimakonferenz im November, es ist der 12. November, und da lässt sich das wahrscheinlich doch nochmal auch doppelt sagen, dass es sich um eine große Erschöpfung handelt. Dein Buch heißt ja Ende der Erschöpfung. Und du auch zu denen gehörst, die nicht daran glauben, dass Technologien uns retten können. Und schon gar nicht wieder die Einführung von Atomkraftwerken und so, sondern tatsächlich Mäßigung.
Ja, also ich würde betonen, dass es jetzt nicht heißt, dass ich finde, wir brauchen keine erneuerbaren Energien oder so. Natürlich brauchen wir die. Und ich glaube auch, dass wir grünen Wasserstoff brauchen. Also wir brauchen all die Sachen, die es schon gibt und die wir nutzen können. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Also dass wir zusätzlich eben einen Umbau von unserem Wirtschaftssystem brauchen.
Und Umbau heißt?
Also Kern ist einfach dieser, ja, du hast es vorher Abschied vom Wachstumszwang genannt. Also jetzt ist es ja so, das System, also unsere Wirtschaft muss immer wachsen. Und wenn wir das eben ändern würden, dann könnten wir, also momentan, wenn die Emissionen steigen, also wenn die Wirtschaft wächst, dann steigen auch die CO2-Emissionen. Und wenn die Wirtschaft nicht mehr so stark wachsen müsste oder vielleicht sogar schrumpfen könnte, dann würden halt auch die Emissionen sinken. Und es ist ja nicht nur Klima, es ist ja auch Biodiversität. Da war jetzt auch gerade eine große Konferenz. Also alle wirtschaftliche Aktivität übt halt Druck aus auf die Natur und aufs Klima. Und die könnten wir zurückfahren.
Auch die Tiere gehören da dazu, diese wahnsinnige Massentierhaltung.
Genau.
Und thematisiert wird ja jetzt eigentlich nur noch das Klima, weil, so scheint mir, das sehr günstig ist, um wieder eine neue kapitalistische Epoche so anzukurbeln. E-Mobilität und alles auf andere Formen der CO2, des Produzierens umzustellen. Aber von Mäßigung ist da nie die Rede, weil eben es immer nur auf CO2 fokussiert ist und nicht zum Beispiel auf andere Bereiche, auf Artenschutz oder Tierschutz oder Naturschutz im weiteren Sinne.
Ja, ein Stichwort ist ja da das grüne Wachstum, also dass wir einfach zwar nicht mehr fossil, also mit Öl, Gas und so weiter wachsen können, aber wir können das ja grün machen, genau, eben mit E-Autos, wir fliegen jetzt einfach mit nachhaltigem Kerosin und so weiter. Und dann können wir halt so weitermachen wie bisher, ist so dieses Versprechen von dem grünen Wachstum. Und ja, aber wenn man, wie du sagst, zum Beispiel einfach auch die Natur und den Artenschutz da mitdenkt, dann geht es schon wieder nicht mehr auf, weil ja auch E-Autos Ressourcen verbrauchen und ja, wir auch weit davon entfernt sind, irgendwie so viel nachhaltiges Kerosin zu haben, wie wir bräuchten, um weiter so viel zu fliegen, wie wir es tun.
Und auch die anderen Rohstoffe sind ja von Verknappung bedroht oder die Knappheit gibt es ja in vielen Bereichen, auch beim Thema Wasser zum Beispiel, Boden, gesunder Boden. Wiederum hast du ja eine positive Vorstellung vom guten Leben, das eigentlich möglich wäre, auch wenn man die Mäßigung dazu denkt und den Abschied vom Wachsenden, von immer alles, dass immer alles wachsen muss. Und da lesen wir jetzt mal das zweite Zitat, was von diesen Vorstellungen vom guten Leben handelt.
Für mich gehört zum guten Leben unter anderem ein sicheres Zuhause zu haben, die Möglichkeit, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, keine Angst zu haben, dass man die Strom- oder Heizrechnung oder die Schulsachen für die Kinder nicht bezahlen kann. Es heißt, vor Naturkatastrophen geschützt zu sein, genug Schlaf zu bekommen, Zeit für Sport oder Bewegung zu haben, nicht zu oft oder zu lang gestresst zu sein. Es bedeutet, im Krankenhaus Hilfe zu bekommen, wenn man sich den Arm gebrochen hat und nicht zu lange auf einen Therapieplatz zu warten, wenn man an einer Depression erkrankt. Es bedeutet, keine Polizeigewalt zu erleben, keinen Rassismus als schwarze Person oder POC, keinen Antisemitismus als Jude oder Jüdin. Zum guten Leben gehört, FreundInnen zu haben, Beziehungen, die Geborgenheit geben, nicht einsam zu sein. Es bedeutet, das nötige Wissen und die Informationen zu haben, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Es heißt, das Umfeld, in dem ich lebe, mitgestalten zu können. Es bedeutet, Raum zum Spielen und Feiern zu haben und Zeit, um sich zu erholen. Die Beispiele zeigen auch, dass wir nur demokratisch aushandeln können, was zum guten Leben gehört. Urlaubsflüge können das Bedürfnis von Menschen nach Erholung erfüllen und in der Masse gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen gefährden. Formel-1-Rennen oder Fußball-Weltmeisterschaften im Fernsehen zu verfolgen, erfüllt für viele das Bedürfnis nach Freizeit. Gleichzeitig verursachen die Flüge von Rennen zu Rennen und von Spiel zu Spiel viele Treibhausgasemissionen. Über solche Konflikte können wir nur sprechen, wenn wir uns nicht an einem System orientieren, das jede gewinnbringende wirtschaftliche Aktivität als positiv bewertet. Während der Kapitalismus auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist, stellt eine Degrowth-Transformation die Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt. Oder wie es die Forschenden in ihrem Text zu den Grundbedürfnissen ausdrücken, der Zweck der Wirtschaft ist es, den Menschen zu dienen und nicht die Menschen der Wirtschaft.
Das erinnert mich an die Bayerische Verfassung. Da steht übrigens auch wörtlich drin, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Ich glaube, es ist der Paragraph 59, aber ich habe es jetzt gerade hier nicht vor mir. Aber immer wieder interessant finde ich, dass das eigentlich auch in unseren Verfassungen, genauso wie die Formel Eigentum verpflichtet, von der Leitidee her eigentlich vertreten wäre und besonders in der Bayerischen. Was du da sagst, ist eben doch sehr radikal, also mit Kapitalismus, in dem also vor allen Dingen das Geld, das Kapital sich vermehren muss, ist das nicht zu haben. Also ein Abschied vom Wachstum. Also der Abschied vom Wachstum heißt auch Abschied vom Kapitalismus. Das heißt schon auch sowas wie Revolution, oder?
Ja, es heißt zumindest eine krasse Veränderung und ein Systemwechsel. Ich frage mich, wie müsste dieser Wechsel kommen oder wie könnte dieser Wechsel kommen? Ich glaube, er könnte schon auch einfach langsamer kommen, ohne jetzt so einen krassen Umbruch zu haben. Aber auf jeden Fall wäre es ein ganz anderes System, als wir jetzt gerade haben.
Die Journalistin und Buchautorin Karin Mau war im Gespräch mit meiner Kollegin Renate Börger. Wie man das Wachstum senken könnte, wie eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft gelingen könnte und wie man ein gutes Leben für alle schafft, das erfahren Sie entweder bei LoRa am Dienstag, den 14. Januar um 17 Uhr. Dann gibt es nämlich das gesamte Interview mit Katharina Mau. Oder Sie besorgen sich Ihr Buch, Das Ende der Erschöpfung, wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen. Das Buch ist im Mai 24 im Löwenzahn Verlag erschienen, hat 232 Seiten und kostet 22,90 Euro.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis. Der Bewegungsmelder für München.
Teil 2. Seit 1. Dezember läuft die Ausstellung Recap and Perspective Migration im digitalen Dialog von Migration macht Gesellschaft. Die Ausstellung gibt einen Rückblick auf das Projekt Migration macht digitale Medien mit digitalen Installationen, dem Podcast Die Brücke und interaktiven Formaten. Das Projekt hat über den Zeitraum von 2 Jahren mit Hilfe von Ehrenamtlern aus vielfältigen Hintergründen den digitalen Raum gestaltet und sich dabei mit gesellschaftlichen, insbesondere migrationsspezifischen Themen auseinandergesetzt. Besuchen können Sie die Ausstellung noch bis 31. Dezember, immer Sonntag bis Dienstag von 9 bis 22 Uhr im Foyer des Eine Welthauses Schwanthaler Straße 80. Und wenn Sie noch keinen Weihnachtsbaum haben, Sie können einen ökologisch und sozial förderlichen Baum erwerben, und zwar im Hof der Teestube in der Zenetti-Straße 32, eine Organisation zur Unterstützung Obdachloser. Sie gibt Weihnachtsbäume aus heimischen Wäldern aus am Samstag, den 21.12. ab 14 Uhr, Sonntag, 22.12. ab 12 Uhr und Montag, 23.12. ab 10 Uhr, sozusagen ein Baum in letzter Minute. Der Erlös dient der Unterstützung Obdachloser. Die nahegelegene U-Bahn-Haltestelle Potschi-Straße hilft Ihnen beim Transport. Soweit unser Bewegungsmelder. Am 1. Januar tritt endlich eine von Umweltverbänden lange geforderte Verordnung für alle EU-Länder in Kraft. Sie zielt auf eine Verbesserung der Wiederverwertbarkeit von Textilien und die Vorbereitung dieser Wiederverwertung, welche vor allem die Hersteller betrifft. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich darauf einstellen, denn die aktuelle Form belastet in großem Ausmaß Gewässer und Klima. Philipp Held von der Verbraucherzentrale NRW gibt uns gleich Informationen dazu. Als erstes fragten wir ihn, was an der bisherigen Handhabung von Textilmüll denn so problematisch ist.
Also problematisch ist es tatsächlich eigentlich gar nicht. Das Problem ist, dass wir viel zu viel Textilmüll produzieren. Die Entsorgung, gerade in Deutschland, funktioniert ja schon ziemlich gut. Ungefähr 16 Kilo pro Kopf und Jahr entsorgt der deutsche Verbraucher, die Verbraucherin. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Letztendlich werden dann zwar natürlich diese Altkleider, sofern sie noch funktionsfähig sind, in die Länder des Südens, also für uns wäre das meistens Afrika, exportiert. Aber auch da brauchen die Leute nicht so viele Textilien. Das heißt, ganz schön viel davon landet irgendwo auf einer illegalen Müllhalde und dort die Umwelt verschmutzen. Die EU versucht eben mit der neuen Textilstrategie dafür zu sorgen, dass wir weniger kurzlebige Textilien kaufen, dass wir die Textilien, die wir haben, möglichst lange nutzen, dass wir sie auch leicht reparieren können und dass die Textilien, die wir dann wegwerfen, die funktionsfähigen, dass die gut genutzt werden können und diejenigen, die kaputt sind, dass die so recycelt werden, dass man quasi aus den alten Fasern wieder neue Fasern herstellen kann. Und deswegen gilt jetzt ab dem 1.1. die Vorgabe, eben nach Möglichkeit auch defekte Textilien zu sammeln. Aber das funktioniert noch nicht in jedem Fall, weil wir natürlich auch das Ökodesign brauchen. Also die Textilien, die jetzt kaputt sind, nehmen wir an, eine richtig durchgeschlissene Jeans. Wenn ich die in die Altkleidersammlung werfe, dann wird sehr wahrscheinlich schon Filz daraus gemacht. Aber wenn ich so ein Mischtextil habe, und das ist eben das, was so super Fast Fashion meistens ist, das ist meistens ein Gewebe aus Baumwolle mit irgendwelchen Synthetikfasern gemischt, weil das halt billiger ist. Diese Fasern kann man noch gar nicht recyceln.
Viele Klima- und Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und NABU drängten schon lange auf Änderungen. Warum?
Die Änderungen in der Textilindustrie sind super wichtig, weil es im Moment so ist, dass man ziemlich klar sagen kann, die Textilindustrie emittiert mehr CO2 als der globale Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Also eine riesengroße Menge. Das heißt, wir müssen unser Konsumverhalten da einfach ändern. Wir müssen weniger Textilien kaufen, dafür aber eben höherwertige, die auch länger halten, die wir leichter reparieren können. Auch das ist ja teilweise ganz schön schwer gemacht worden. Da müssen wir einfach unseren Konsumstil ändern. Und das bedeutet aber eben auch, dass wir natürlich eine etwas andere Gesetzgebung brauchen, die uns dabei auch unterstützt.
Sie haben es gerade schon erwähnt, Afrika. Was soll sich denn da künftig ändern? Dürfen die gebrauchten Kleider nicht mehr gesammelt werden von Sammlerfirmen?
Doch, die gebrauchten Kleider sollen natürlich gesammelt werden, weil die beste Art der Weiterverwertung ist es natürlich, die Textilien, die noch gut und tragbar sind, irgendwohin zu exportieren, wo Leute die haben wollen.
Viele Klima- und Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und NABU drängten schon lange auf Änderungen. Was sind denn die wichtigsten Gründe dafür?
Die wichtigsten Gründe für Änderungen sind natürlich, dass eben wir aktuell so extrem viele Textilien verbrauchen in den reichen Ländern, dass man ganz klar sagen kann, die globale Textilindustrie zählt zu einem der Hauptverursacher von CO2-Emissionen. Das ist nämlich mehr Kohlendioxid als der globale Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Also schon erheblich viel. Und deswegen müssen wir da unser Konsum und auch das Produktionsverhalten ändern, damit wir einfach zukunftsfähiger sind.
Auch für die Textilfabrikation gibt es neue Richtlinien, um Kleidung recyclingfähig zu machen. Wie schauen denn diese aus?
Die sind teilweise ganz einfach. Zum Beispiel, dass man eben kein Mischfasergewebe mehr benutzt, sondern eben nur noch eine einzige Faserart. Und zum Beispiel auch, wenn man eine Hose hat, die vielleicht nur aus Baumwolle ist, dann kann es immer noch sein, dass der Reißverschluss aus Synthetikfasern besteht, dass das Nähgarn aus einem anderen Fasermaterial besteht. Und das sind alles so Sachen, die das Recycling schwieriger machen, dass zum Beispiel auch auf manchen T-Shirts Applikationen aufgeklebt sind und der Kleber dann das Faserrecycling stört. Und durch leichte Änderungen kann man dann die Sachen viel besser recycelbar machen oder eben auch besser reparierbar. Teilweise kann man auch dafür sorgen, dass die Faserlänge geändert wird, dann sind die Textilien meistens etwas langlebiger. Und wenn man das quasi alles gesetzlich vorschreibt, dann haben wir alle was davon, weil die Textilien, die wir dann kaufen können, halten einfach besser und sind auch in der Entsorgung besser zu handeln und schonen damit dann die Umwelt. Teurer wird das Ganze nicht automatisch und wir müssen auch nicht auf irgendwelche Kleidungsstücke verzichten.
Gibt es denn schon Firmen, die ihre Produktion darauf ausgerichtet haben?
Ja, natürlich. Also es gibt jetzt schon einige Hersteller, die relativ hochwertige und langlebige Textilien produzieren. Das Problem, was wir nur als Kunden haben, ich kann das im Supermarkt gar nicht erkennen. Es gibt natürlich einige, die damit werben. Aber so, wenn ich vorm Regal stehe und ich sehe einfach 10 verschiedene Pullover die mir gefallen, dann weiß ich immer noch nicht, welcher wie lange hält, weil es dafür gar keinen Siegel gibt. Wenn aber alles gleich aussieht, dann kaufe ich in der Regel halt eher das günstigere Produkt und weiß vielleicht gar nicht, dass sich 5 Euro mehr lohnen würden, wenn der Pullover dann 4 Jahre länger hält als der andere.
Was ändert sich denn für die Bürger? Gibt es noch eine schwarze Tonne, in die man was reinschmeißen darf von Textilresten? Und gibt es auch noch den Container für gebrauchte Textilien?
Also es wird im nächsten Jahr eigentlich keine großen Änderungen für uns Konsumenten geben. Es ist ja jetzt schon so, dass wir fast alle Textilien über die Altkleidersammlung sammeln. Und das soll halt einfach noch weiter gesteigert werden. Das heißt, es sollen noch mehr Textilien in die Altkleidercontainer kommen. Also auch zum Beispiel Bettwäsche, Decken, Handtücher, Vorhänge. Perspektivisch sollen auch defekte Textilien im Altkleidercontainer gesammelt werden, damit eben daraus dann auch Faserrecycling betrieben werden kann. Das setzt aber natürlich voraus, dass das Ökodesign schon so gut wäre, dass wir Faserrecycling betreiben können. Das ist aber noch nicht der Fall. Deswegen sagen wir eigentlich, zumindest die stark verschmutzten Textilien, die also im Recycling wirklich hinderlich sind und auch die intakten Textilien auch weiter verschmutzen könnten, die sollten dringend weiter über den Restmüll entsorgt werden. Vor allem ist aber diese Änderung der EU-Textilstrategie für andere europäische Länder wichtig, die eben noch nicht so viele Altkleidercontainer auf den Straßen stehen haben wie wir.
Jetzt habe ich noch ein paar Zusatzfragen. Wohin denn mit Taschen und Schuhen?
Taschen und Schuhen werden auch meistens in der Altkleidersammlung mit erfasst. Es gibt manchmal eigene Schuhcontainer, die neben dem Altkleidercontainer stehen. Aber wenn man die Schuhe paarweise zusammenpackt und dann in eine Tüte tut, dann kann man die eigentlich auch immer mit im Altkleidercontainer entsorgen. Das Gleiche gilt auch für Taschen. Gut ist es natürlich, wenn man die Textilien, wenn man eine größere Menge hat, immer in eine Müllsack oder eine Plastiktüte tut, weil dann sind die Sachen da drin trocken und sicher aufgehoben. Selbst wenn jetzt jemand mutwillig irgendwie was ganz Dreckiges in den Container schmeißt, bleiben diese Textilien sauber und können dann auch weiterverwendet oder recycelt werden.
Wohin denn mit Mischprodukten wie zum Beispiel Sitzkissen?
Ja, bei Sitzkissen mit diesem Schaumstoff da drin, wenn der schon marode geworden ist, dann wäre wirklich die beste Empfehlung, dass man quasi den Bezug abnimmt und den Textilteil in den Altkleidercontainer schmeißt und den Schaumstoff dann einfach in die Restmülltonne.
Was passiert denn, wenn sich jemand nicht nach diesen neuen Richtlinien richtet und nicht mehr benötigte Textilien weiter in die Restmülltonne wirft?
Dann passiert erstmal gar nichts, weil es ist nicht automatisch ein Verbot, das in den Restmüll zu schmeißen, sondern lediglich das Gebot, deutlich mehr Altkleider zu sammeln und besser zu sammeln.
Aha, ich habe was gelesen, dass dann passieren kann, dass die Tonne nicht mehr ausgeleert wird.
Das kann in extremen Fällen passieren, aber so ist es juristisch eigentlich nicht unbedingt zu verstehen.
Philipp Held von der Verbraucherzentrale NRW informierte über die neue EU-Verordnung zu Textilien. Und wir schauen auf unser Programm von morgen Mittwoch. In Arbeit, Brotzeit, Freizeit um 19 Uhr gibt es die Sendung der Verdi-Frauen mit Frauen im Literaturbereich. Sie hören Interviews mit Friederike Hausmann und Anke Büttner, der Leiterin der Monazensia. Und um 21 Uhr geht es dann um den Einkauf der öffentlichen Hand unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien. Heinz Schulze vom Münchner Nord-Süd-Forum schaut dabei auf die Stadt München und Eva Bahner vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern auf ihre Beratungsarbeit mit bayerischen Behörden. Und damit geht das LoRa-Magazin für heute zu Ende. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Nick Bergner. Mitgearbeitet haben Heidi Kaiser und Renate Börger. An der Sendetechnik sitzt heute Abend Rainer Schnüttgen und mein Name ist Rufus Thiel. Jetzt gleich um 19 Uhr das Portal Migration. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage Tschüss, Ciao und Servus.
Multikulti. Einen Blick auf andere Länder und das Leben der Migrantinnen und Migranten wirft Radio LoRa München dienstags ab 21 Uhr.
In Multikulti am Dienstag, den 10. Dezember um 21 Uhr hören Sie die griechische Redaktion. Diesmal geht es unter anderem um die U-Bahn in Thessaloniki, die endlich fertig geworden ist. Und dann heißt es 20 Jahre griechische Redaktion bei Radio LoRa. Die Macherinnen möchten über ihren Anspruch und ihre Realisierung über Ambitionen, Träume und Stolpersteine nachdenken. Und Kritik bitte an hellas-lora@email.de. Und musikalisch ehrt die Sendung einen der bedeutendsten Dichter und Liedtexter des Landes, den kürzlich verstorbenen Michalis Kanas. Dienstag, 10. Dezember, 21 Uhr.
Multikulti.
Trotz alledem.
Jeden Dienstag um 17 Uhr bei LoRa auf der 92,4.
In Trotz alledem am Dienstag, den 17. Dezember um 17 Uhr hören Sie Informe Hispano. Thema diesmal kulturelle und religiöse Verschmelzungen, Weihnachtsriten. Mit viel Information und Weihnachtsliedern aus Andalusien, Katalonien, Mexiko und anderen Regionen. Dienstag, 17. Dezember, 17 Uhr.
Daydream. Jeden zweiten Mittwoch ab kurz nach 10 auf LoRa München. Shoegaze, Postpunk, Dreampop, Postrock und Elektronika. Mit Marc Zimmermann.